Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, vielleicht habt ihr schon einmal was von einer Drop-in-Taufe gehört. Zugegeben, dieses Wort, das gibt es jetzt noch nicht so lange. Diejenigen von uns, die gerne im Internet surfen, die können das googeln und dann findet man Drop-in-Taufe, das ist irgendwas für Kurzentschlossene oder Schnellentschlossene. In 23 hat damit begonnen oder mit den Drop-in-Taufen begonnen die neue Johanneskirche in Hanau. Das waren so die ersten, zumindest bei uns in der Landeskirche, die sich dieses Format zunutze gemacht haben, weil sie gemerkt haben, nach Corona, die Taufen sind irgendwie ins Stocken geraten. Und mit Corona haben wir auch gemerkt, wir brauchen vielleicht irgendwie andere Formen und andere Dinge, um zu den Menschen zu kommen. Jedenfalls lädt Hanau seitdem jährlich zu diesem Tag ein und bietet diese Drop-in-Taufen an. Und da kommen einfach Menschen, man kann sagen von sonst woher, und dann werden sie dort getauft. Darunter sind kleine Kinder, die von ihren Eltern gebracht werden. Darunter sind Jugendliche, die das in ihrer Ortsgemeinde vielleicht irgendwie peinlich finden, sich jetzt erst taufen zu lassen. Darunter sind Erwachsene, die mit Kirche eigentlich noch nie so richtig was zu tun hatten. Ja, wie gesagt, das sind Menschen von sonst woher, eigentlich von überall, also gar nicht nur aus Hanau und der Umgebung. Diese Menschen haben zufällig einen Flyer in die Hand bekommen, im Radio davon gehört oder sind im Internet darauf gestoßen. Es ist gar nicht so, dass sich diese Menschen noch nie mit der Möglichkeit zur Taufe beschäftigt hatten. Aber manchmal, das ist so, das kennen wir aus unserem Leben, da gibt es irgendwie immer irgendwelche Hindernisse oder Gründe, die gerade dagegen sprechen, oder es fehlt irgendwie die richtige Gelegenheit. An diesen Sonntagnachmittagen in der neuen Johanneskirche, da passt erstmal alles oder es wird passend gemacht. Denn außer einem Personalausweis braucht man nichts. Also keine Bescheinigung, keine Beglaubigung, keine Prüfung, kein Bekenntnis, keine teure Kleidung, kein dickes Portemonnaie. Du brauchst eigentlich nur dich selbst und du brauchst diesen ehrlichen Wunsch, ja, ich möchte getauft werden. Und ja, auch das können wir nachvollziehen. Es kann irgendwie sehr wenig, aber es kann auch sehr viel dahinter stecken, wenn Menschen den Wunsch nach Taufe haben. Denn ich möchte getauft werden, das kann heißen, ich möchte dazugehören. Es kann heißen, ich habe mich lange damit beschäftigt, was Christsein heißt und ja, ich möchte das für mich. Es kann auch heißen, dass mich Bibelgeschichten irgendwie schon immer fasziniert haben und dass ich mehr davon möchte. Vielleicht auch, dass man selbst ein besonderes Erlebnis mit Gott hat und dass man seitdem irgendwie die Sehnsucht nach mehr Tiefe verspürt. Ja, vielleicht möchte man auch einfach Gottes Nähe erleben und seinen Segen spüren können. Oder. Die Wünsche und die Hintergründe sind vielfältig. Wenn man sich also auf diese Drop-in-Taufe einlässt, dann kann man von seinen eigenen Beweggründen erzählen, aber man muss es nicht. Wenn man erzählen möchte, da ist da jemand, der zuhört. Interessiert, offenherzig und geduldig. Da ist auch jemand da, der tröstet, wenn Tränen fließen sollten. Es ist jemand da, der mitlacht, wenn alle sich freuen. Es gibt eine Pfarrperson, die aus dem Stand eine kleine Rede hält. Es gibt Leute, die Wunschmusik spielen. die eigene, ganz persönliche Wunschmusik. Und ja, wie bei der Taufe üblich, fließt das Wasser. Das Evangelium, was auch wir heute Morgen gehört haben, wird gelesen. Die Menschen beten für einen und man wird gesegnet. Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben. So oder mit ganz anderen Segensworten im Ohr feiert man also seine Taufe mit fröhlichen Menschen und geht danach mit seiner Taufkerze wieder nach Hause. Jetzt könnte man denken, die Kirche, die lässt sich wirklich allerlei einfallen, damit Menschen kommen. Und um sozusagen den Beweis anzuführen, dass diese Drop-in-Taufe eigentlich gar nichts Neues ist, dazu hören wir gleich einen Text aus der Apostelgeschichte. Und man könnte wagemutig sagen, dass da von der ersten Drop-in-Taufe überhaupt in der ganz frühen Zeit des Christentums erzählt wird. Denn ja, Jesu Tod und seine Auferstehung, die sind noch gar nicht lange vergangen. Die ersten kleinen Gemeinschaften, die haben sich gebildet, aber alles ist noch in Reichweite von Jerusalem angesiedelt. Die früheren Jünger Jesu, sie betätigen sich als Missionare in ihrer heimischen Umgebung. Und so hören wir, was Lukas uns erzählt. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin der Äthiopier, ihr Schatzmeister, er war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus tatsächlich hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Und er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und so bat er Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, sage mir, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Und da tat Philippus seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, da kamen sie an ein Wasser. Und da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Wir stellen uns das einmal vor, eine heiße und staubige Straße. Da ist Philippus in der Mittagshitze und er trottet vor sich hin, weit und breit nichts zu sehen. Hoffentlich hat er an eine Kopfbedeckung gedacht. Hat er genug Wasser dabei? Hoffentlich. Und dann nähert sich dieser Wagen. Für damalige Zeiten ein Luxusgefährt, denn man muss ja von außen schon sehen können, wer da innen drin sitzt. Und auch das Pferd spürt vermutlich die Hitze und trottet vor sich hin. Auf dem Wagen, unterm Sonnenschirm, da sitzt ein lesender Mann mit dunkler Hautfarbe. Er kommt aus Richtung Jerusalem. Er sitzt da im Wagen und liest etwas. Man hört, dass er es selbst sich vorliest und laut vor sich hin prappelt. Und ja, vielleicht säße Philippus auch gerne auf diesem Wagen unterm Sonnenschirm. Vielleicht hört er, was der Reisende da liest. Bestimmt kennt Philippus die biblischen Worte und nimmt wahr, dass der Reisende sie offenbar nicht kennt, so stockend und zögerlich, wie er liest. Und dann spricht Philippus diesen einen Satz, der gleich ins Schwarze zielt. Verstehst du auch, was du da liest? Man könnte sagen, es war keck oder unverschämt. Einen Fremden, mit dem man noch kein Wort gewechselt hat, so direkt anzusprechen und ihm irgendwie zu unterstellen, dass er es nicht versteht. Den Fremden aber, den stört diese Frage gar nicht. Im Gegenteil. Er freut sich über Gesellschaft, über einen Gesprächspartner, mit dem sich vielleicht klären lässt, was ihm selbst dunkel und irgendwie unbegreiflich vorkommt. Und so lässt er den staubigen Wanderer aufsteigen und die beiden reden über das Gelesene, über einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch, aus den Liedern über den leidenden Gottesknecht. Ja, und Philippus, er kann nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Aber nicht nur von Jesus, auch vom Leben in der ständig wachsenden Gemeinde von Jerusalem erzählt Philippus. Davon, dass mit der Taufe alles anfängt, schon für Jesus selbst alles mit der Taufe angefangen hat, damals bei Johannes in der Wüste. Der Fremde, übrigens ein vornehmer Mann, Finanzminister einer äthiopischen Königin, dieser Fremde erhört staunend zu. Und dann geht alles irgendwie ganz schnell. Ein Gewässer taucht auf. Gibt es ein Hindernis? Eigentlich nicht. Und so hält der Wagen und die beiden steigen ins Wasser. Philippus ertauft diesen Fremden. Fertig. Und vermutlich wird gar nicht viel gesprochen. Vielleicht sagt der ein in Jesu Namen, vielleicht Vater unser im Himmel. Vielleicht sagt er auch, der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Vielleicht ein Shalom, geh in Frieden. Denn all das bringt Philippus mit aus seiner jüdischen Tradition. Die biblische Erzählung, sie sagt nur das Notwendigste. Und dann ganz am Ende heißt es einfach noch, er zog seine Straße fröhlich. Und da ist Philippus längst schon wieder weg. Und der Fremde, er reist alleine weiter zurück in sein Land. Zurück mit dem Gelesenen, von dem er jetzt ein wenig mehr versteht. Zurück mit einem Erlebnis, das er wohl nie vergessen wird, und mit der Erinnerung an einen Unbekannten, der ihm Lebenswichtiges erschlossen hat. Was ist das wohl gewesen? Was hat ihn fröhlich gemacht? Da ist ja kein heiliger Geist in Gestalt einer Taube gepaart mit einer göttlichen Himmelsstimme aufgetreten, wie beispielsweise in der Geschichte von Jesu eigener Taufe. Es sind ja eigentlich nur ein paar kryptische Sätze aus einem alten Prophetenbuch und ein Gespräch mit einem Unbekannten. Ein Stück gemeinsame Fahrt und das auch Eintauchen in ein zufällig am Weg liegendes Gewässer. An diesem heißen Mittag sicher höchst angenehm. Aber was kann es sein, das den Kämmerer so fröhlich macht? Ist es allein die Deutung der Jesaja-Worte auf Jesu hin? So ganz kann ich es mir nicht vorstellen. Ich glaube, Philippus muss mehr erzählt haben. Denn schließlich hat er ja mit Jesus jahrelang gelebt. Er ist mit ihm durchs Land gezogen und hat gesehen, hat erlebt, wie Jesus war. Seine lebendige und liebevolle Art, seine Großherzigkeit den Menschen gegenüber. Ein Helfer für Kranke und Verzweifelte, ein Freund der Kinder. Und ja, all das, was wir im Evangelium von Jesu lesen und all das, was bis heute nicht totzukriegen ist, von all dem muss auf diesem Weg die Rede gewesen sein. Und dann hat der Fremde es irgendwie begriffen. Ja, es kommt nicht darauf an, wer du bist. Nicht darauf, was du hast oder was du nicht hast. Es kommt auch nicht darauf an, was in deiner Vergangenheit war. Nicht, was in deiner Zukunft passiert. Es kommt eigentlich nur darauf an, dass du eines begreifst, nämlich, dass Gott dich will, und zwar genau so, wie du bist. Und dieses Band, das dich mit Gott verbindet, das ist aus absolut reißfestem Material. Dieses Band, das zerstört keine Macht der Welt. Ja, du gewinnst so eine Art Unverwundbarkeit, auch wenn du ein verletzlicher Mensch bleibst. Und die Taufe, sie ist dafür das sichtbare und das fühlbare Zeichen. Und ich glaube, kommen wir zurück zum Anfang, dass die Menschen in Hanau, die da zu dieser Drop-in-Taufe in die neue Johanneskirche gekommen sind und auch weiterhin kommen, dass die etwas ganz Ähnliches erlebt haben. Tief bewegt und fröhlich ziehen sie ihres Weges, so wird es jedenfalls berichtet. Und das betrifft nicht nur die frisch Getauften, denn es kommen auch immer Menschen, die sich an ihre eigene Taufe erinnern wollen. Daran, dass sie überhaupt getauft sind, dass sie vielleicht schon als Babys getauft worden sind. Und sie alle möchten einen Segen. Sie möchten die Vergewisserung, das, was die Taufe meint, was sie bedeutet, das stimmt. Und das soll mein Leben bestimmen an jedem neuen Tag. Und ja, ich glaube, es muss auch Dankbarkeit dafür geben, dass es Menschen gibt, die solche Gelegenheiten schaffen. Und dafür braucht es nicht nur Pfarrpersonen, dafür braucht es Kirchenvorsteher und Vorsteherinnen, dafür braucht es Kindergottesdienstmitarbeiter, Musiker, Kuchenbäckerinnen und es braucht die, die den Kaffee kochen, die hinterher aufräumen, die eine schöne Atmosphäre schaffen und so weiter. Und ja, natürlich geht Taufe auch anders. Also auch ganz klassisch mit Anmeldung, mit Taufgespräch, mit Paten und in der Kirche, in der schon alles passiert ist, was die Familie betrifft, zu Hause in der Heimat. Vielleicht auch in der Taufkirche der Eltern bei Oma und Opa, im Tierpark, im Schlosspark bei uns in Schlitz, in der Osternacht und so vieles mehr ist möglich. Was ist mit uns heute Morgen? Werden wir auch fröhlich und gestärkt nach Hause gehen, so wie der Kämmerer aus Äthiopien seine Reise fortsetzt. Wird nach dem Gottesdienst jede und jeder wieder neu gewappnet sein für den alltäglichen Lebenskampf, wo wieder so viel sein kann, was unsere Lebensfreude auch dämpft. Krankheit und Krieg, finanzielle Sorgen oder ein Streit in der Familie. Ja, bei all dem kann es, glaube ich, helfen, sich der eigenen Taufe und dem Getauftsein zu gewissern. Sich vielleicht auch nochmal den eigenen Taufspruch oder Konfirmationsspruch ins Gedächtnis zu rufen. Oder vielleicht einfach aus den Zeilen, aus dem Lied, das wir vor der Predigt miteinander gesungen haben. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, denn du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Sich dem immer wieder neu bewusst zu werden, das kann helfen, diesen Alltag ein bisschen leichter und besser zu schaffen. Man muss es nur zulassen und man muss es für wahr halten. Die Wirkung, die zeigt sich dann schon. Das wünsche ich euch und auch mir selbst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.